Hey Leute, hallo liebe History-Gemeinde. Bevor wir heute in ein zugegebenermaßen heftiges Thema einsteigen, hier in eine Stunde History, noch ein kleiner Hinweis von mir, dass wir euch gerne da draußen in echt, in live auf der Bühne sehen wollen, wenn ihr denn Lust und Zeit habt. Zum Beispiel am 7. März, da sind wir in der Zeche Zollverein und es geht um den Ruhrkampf 1920. Und dann am 10. April, da würden wir euch gerne in Wien treffen und dann geht es ums Ende des Zweiten Weltkriegs. Mit dem wir es heute übrigens auch zu tun haben werden. Für beide Veranstaltungen könnt ihr euch anmelden auf deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Und im Jahr 2025 ist dieses Ende des Zweiten Weltkriegs nun eben schon bald 80 Jahre her. Und das wird uns dieses Jahr mehrfach beschäftigen, das können wir euch jetzt schon mal verraten. 80 Jahre, eigentlich gar nicht so lange her und trotzdem irgendwie eine ganz andere Welt. Wir fangen heute an mit einem Schlüsselmoment dieses Jahres 1945 und ich sage jetzt gleich schon und gleich nochmal, es wird heute hart. Wir beginnen mit dem 27. Januar 1945 und mit der Befreiung von Auschwitz.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Grüß dich, Matthias.
Sei gegrüßt.
Das Konzentrationslager Auschwitz und das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, ne, muss man ja eigentlich immer gemeinsam nennen, das sind Begriffe, die sind synonym geworden für den Holocaust. Denn in Auschwitz sind etwa 1 Million Jüdinnen und Juden ermordet worden. Da gipfelte also ein Hass auf alles Jüdische, der in Europa tatsächlich Jahrhunderte schon alt war, dieser Hass.
Also man kann nicht so einen richtigen Anfang festlegen. Irgendwie hat man das Gefühl, das ist immer schon da gewesen. Judenfeindschaft, geradezu Judenhass, den gab es tatsächlich in der gesamten Geschichte, nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo in Europa. Als die Kreuzzüge zum Beispiel 1096 starteten, da zogen zigtausend christliche Ritter in den Nahen und Mittleren Osten und auf ihrem Weg verübten sie zahlreiche antijüdische Pogrome. Von Martin Luther ist eine judenfeindliche Schrift überliefert. Selbst in den Reihen der Aufklärer gab es Judenhass, Judenfeindschaft und Ablehnung alles Fremden. Und die in Anführungsstrichen Begründung, die lag zumeist in den religiösen Vorschriften im jüdischen Glauben oder in angeblich andersartigen Verhaltensweisen. Und immer, wenn etwas Unerklärliches passierte, dann schob man es den Juden in die Schuhe.
Das ist ja, so eklig es klingen mag, irgendwie auch ein Klassiker der Menschheitsgeschichte. Ne? Wenn es irgendwie einem nicht passt, wenn es nicht so läuft, wie er hofft, dann müssen bestimmte Gruppen als Sündenbock ausgemacht werden. Und Jüdinnen und Juden mussten diese Rolle besonders oft spielen.
Ja, ich habe ein Beispiel aus dem Jahr 1278. Da wurde nämlich die Leiche eines jungen Mannes ans Rheinufer bei Bacharach gespült. Und niemand wusste, wer das war und woran und warum er gestorben ist. Daraus wurde aber schnell eine Ritualmordlegende. Juden hätten jenen nun Werner genannten jungen Mann umgebracht, weil sie dessen Blut für das jüdische Pessachfest unbedingt benötigt hätten. Dann wurde eine Werner-Kapelle gebaut und ein Wallfahrtsort aufgemacht. Erst beim Zweiten Vatikanischen Konzil von 1965 wurde dieser Spuk beendet und wenig später sagte Papst Johannes der 23. Vergib uns, denn wir wussten nicht, was wir taten.
Jahrhunderte später, muss man sagen. Werner von Oberwiesel haben wir übrigens auch mal eine Ausgabe, eine Stunde History drüber gemacht. Findet er in unserem Feed. Müsst ihr ein bisschen scrollen. Ist eine unserer ersten Ausgaben gewesen. Aber jetzt das 20. Jahrhundert, Matthias. Die Nationalsozialisten, der Holocaust, das ist etwas anderes als antijüdische Pogrome im Mittelalter. Wichtig, wir wollen das eine nicht mit dem anderen vergleichen, aber es bestehen einfach bestimmte Unterschiede.
So ist es. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts schon kam nämlich eine neue Komponente hinzu. Danach waren Juden nicht nur verbockt, geldgierig, omnipotent und hinterlistig, sondern sie hatten angeblich auch ein anderes Blut. Und zwar eines, das angeblich minderwertig war im Vergleich zu denen der Christenmenschen. Daraus wurde dann der Gegensatz zwischen Ariern und Juden. Deren Blut durfte sich angeblich nicht vermischen.
Das ist dann das, was die Nazis Rassenlehre nennen, wobei das weder was mit Rassen noch mit Lehre zu tun hat. Arier und Juden hätten dieser Rassenlehre folgend einfach nichts miteinander zu tun haben dürfen.
Und zwar, weil das angeblich minderwertige Blut, das angeblich gute Blut von Nichtjuden ebenfalls minderwertig machen würde. Dieser Blödsinn führte dann dazu, dass per Gesetz Ehen zwischen Juden und Nichtjuden im Nazistaat verboten waren. Aber auch das war nur der Anfang. Denn die Vorstellung, Jüdische jüdisches Blut würde arisches Blut schlechter machen, führte dazu, dass man dachte, man könne sich der Juden nur erwehren, wenn man sie sozusagen präventiv umbringe. Schließlich, so die Angst, ging dann weiter, verführten Juden unentwegt christliche Frauen, um sie mit jüdischem Erbgut zu schwängern und so das Volk, in dem sie lebten, zu zersetzen. Das ist eine mörderische Verschwörungserzählung gewesen, die am Anfang der fürchterlichen Tat stand.
Das Ergebnis sahen dann die Truppen der Roten Armee, als die am 27. Januar 1945 in Auschwitz einmarschierten und das Lager befreiten. Und die Gaskammern und die Leichenberge, die sollten bald der ganzen Welt gezeigt werden. Armin Himmelrath lässt jetzt für eine Stunde History eine junge Frau zu Wort kommen, die in Auschwitz ermordet wurde.
Mein Name ist Edith Karn. Geboren wurde ich am 10. November 1924 in Wermelskirchen im Rheinland. Ich war in Auschwitz, aber die Befreiung des Lagers habe ich nicht mehr erlebt. Ich wurde am 31. Dezember 1942 ermordet. Im Alter von 18 Jahren, einem Monat und 21 Tagen. Aufgewachsen bin ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Ilse in einer kleinen Stadt im Bergischen Land. Ilse war ein Jahr älter als ich. Wir haben uns immer gut verstanden. Meine Eltern hatten dort ein Haushaltswarengeschäft. Unsere Wohnung war im selben Haus oben drüber. Natürlich wussten alle, dass wir Juden waren. Es gab dort zwar keine Gemeinde und keine Synagoge, in die wir hätten gehen können, und wir waren auch nicht besonders religiös. Aber die wichtigsten Feiertage haben wir in der Familie schon gefeiert. Pessach zum Beispiel oder Rosh Hashanah, das Neujahrsfest. Manchmal bin ich in der Schule auch beschimpft worden, weil ich Jüdin war. Von einzelnen Mitschülern, aber auch mehrmals von Lehrern. Von einem ganz besonders. Der hat dann zum Beispiel betont, dass an Weihnachten ja alle in den Gottesdienst gehen, nur ich nicht. Meine Mama kam ursprünglich aus den Niederlanden, aus Saltbommel. Sie hat meinen Papa dann überredet, dass wir in die Niederlande ziehen, in die Nähe ihrer Familie. 1932 war das, da war ich fast 8. Das war schwierig für mich, weil ich am Ende der 2. Klasse von meinen Freundinnen weggehen musste. Ich habe viel geweint in der Zeit. Und meine Schwester auch. Die war ja ein Jahr älter als ich und hatte 2 sehr gute Freundinnen, die sie zurücklassen musste. Wir sind dann in Saltbommel in die Jutzcher School gekommen, in die jüdische Schule. Da spielte das Jüdischsein eine viel größere Rolle als vorher in Wermelskirchen. In Saltbommel gab es auch viel mehr Juden, nicht nur die Verwandtschaft von meiner Mama, sondern auch darüber hinaus. Meine Eltern haben ein Bekleidungsgeschäft aufgemacht. Da haben meine Schwester und ich immer wieder geholfen. Besonders nachdem 1936 mein Vater gestorben war. Meine Schwester wollte, nachdem sie mit der Schule fertig war, sogar irgendwann das Geschäft übernehmen. Am 10. Mai 1940 hat dann die deutsche Wehrmacht die Niederlande angegriffen. Da war ich 15. Ich weiß noch, wie aufgeregt und ängstlich an dem Tag alle waren, besonders die Erwachsenen. Am 13. Mai ist unsere Königin nach England geflohen. Und 2 Tage später habe ich in Saltbommel die ersten deutschen Soldaten gesehen. Wir haben dauernd nach neuen Informationen gesucht. Es gab viele Gerüchte, was jetzt passieren würde. Manche Erwachsene sagten, dass es jetzt ganz schlimm werden würde. Leider sollten sie Recht behalten. Im Dezember 1941 gab es eine große Razzia in Amsterdam, von der wir in Saltbommel natürlich auch gehört haben. Fast 400 jüdische Männer wurden auf der Straße von der deutschen Polizei brutal zusammengetrieben, geschlagen und gedemütigt und dann in ein Lager deportiert. Nur 2 von ihnen haben überlebt. Ab Anfang Mai 1942 gab es dann eine Anordnung der Deutschen, dass alle Jüdinnen und Juden den gelben Stern tragen mussten, mit dem niederländischen Wort Jod in der Mitte. Jeder von uns musste 4 solcher Sterne kaufen, für 4 Cent pro Stück. Ich auch. Wer den Stern nicht trug, dem drohte die Deportation in ein Konzentrationslager. Sogar 6-jährige Kinder mussten den Judenstern auf ihre Jacken und Mäntel nähen. Ein halbes Jahr später, im Herbst, wurden wir dann trotz der Sterne deportiert. Es war schrecklich. Ich hatte wahnsinnige Angst. Sie haben uns erst in ein Sammellager nach Westerbrook gebracht. Von da mit der Bahn nach Auschwitz. Meine Mama Anna war dabei, Meine Schwester Ilse, meine Tante Josina und mein Onkel Hugo und mehrere Freunde und Cousinen. Schon auf der Fahrt sind Menschen gestorben. Manche haben auch versucht, sich umzubringen. Meine Mama Anna wurde direkt nach ihrer Ankunft in Auschwitz ins Gas geschickt und ermordet. Am 27. November 1942. Sie wurde 48 Jahre alt. Meine Schwester Ilse wurde am 28. Februar 1943 ermordet, nach 3 Monaten im Lager. Ilse wurde 19. Ich selbst wurde schon vorher ermordet, am 31. Dezember 1942, im Alter von 18 Jahren, 1 Monat und 21 Tagen.
Edith Kahn, geboren am 10. November 1924 in Wermelskirchen im Rheinland, ermordet am Silvestertag 1942. Ermordet von uns. Deutsche Soldaten, deutsche Offiziere, deutsche Geschichte. Kein Vogelschiss. Wir haben ja gerade gehört, Matthias, wie Edith schon als Schülerin von ihrem Lehrer immer wieder als Jüdin gebrandmarkt wurde und sie wurde dann unter den Nationalsozialisten auch gezwungen, diesen sogenannten Judenstern an der Jacke zu tragen. Diese systematische Ausgrenzung der Juden, wann hat das angefangen?
Ja, es hat angefangen unmittelbar nach der Übertragung der Macht an die NSDAP und Adolf Hitler. Am 29. März 1933 gab es den Aufruf zum Boykott jüdischer Geschäfte. Am 7.4.33 das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Da wurden alle Juden aus Beamtenjobs entlassen. 4 Tage später die Einführung des Arier-Nachweises und viele Gesetze kamen danach über den Ausschluss von Juden aus diversen Berufen. Und es folgten viele andere Gesetze, die Juden aus dem öffentlichen Leben ausschlossen. Am 15. September 1935 dann schließlich die Nürnberger Rassegesetze. Da lese ich jetzt einen Absatz draus vor. Mhm. Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige Deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Und damit war die Ausgrenzung wirklich umfassend.
Das waren Ausgrenzungen vom öffentlichen Leben, die das Leben eben für Jüdinnen und Juden in Deutschland unerträglich eigentlich schon gemacht hatten. Aber irgendwann begann eben auch die Deportation. Ab wann wurden Juden denn in Vernichtungslager geschickt? Eben auch nach Auschwitz zum Beispiel.
Naja, von der formalen Weichenstellung her betrachtet, da war es die Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942. Mhm. Dort beschlossen unter Führung des Reichssicherheitshauptamtes staatliche Stellen bzw. Ministerien, zum Beispiel Justiz-, Innen- und Außenministerium, sowie die Polizei, die Gestapo, die SS und die Sicherheitspolizei, die Parteizentrale der NSDAP. Und das entsprechende Protokoll dieser Konferenz zeigt, dass der Holocaust staatlich organisiert war, dass die Deportationszüge vorrangig auf dem Schienennetz behandelt wurden und dass die Vernichtungslager in den von der Wehrmacht eroberten Gebieten aufgebaut werden sollten.
Und Auschwitz gilt uns eben bis heute als das Sinnbild dieser Vernichtungslager. Auschwitz, die Geschichte des Vernichtungslagers, so heißt das Buch von Historikerin Susanne Willems. Und jetzt ist sie hier bei uns in einer Stunde History. Hallo Frau Willems.
Hallo Herr Dichmann.
Auschwitz, wenn man sich das auf der Karte mal anschaut, Frau Willems, ich habe es einfach mal im Netz mir angeschaut, wo das denn eigentlich genau liegt. Dann sieht man ja so ungefähr 40 Kilometer südlich von Katowice, 70 Kilometer westlich von Krakau ungefähr. Aber was war Auschwitz eigentlich für ein Ort vor dem Vernichtungslager?
Also Auschwitz, die polnische Stadt Oświęcim, war eine Kleinstadt von 14.000 Einwohnern. Zur Hälfte war die Bevölkerung jüdischen Glaubens. Wichtig aber war aus der Sicht des Deutschen Reichs, dass Auschwitz zentral in dem Industrierevier Polens lag. Mhm. Also der gesamte Bergbau, die gesamten Kohlevorkommen Polens lagen in dieser Region. Und das war der Grund, nicht nur das polnische Oberschlesien, sondern eben auch Teile Westgaliziens einzugliedern ins Deutsche Reich.
Mhm. Das war der Grund, warum Auschwitz eben gleich früh erobert und eingegliedert wurde. Warum wurde denn da überhaupt aber erst ein Konzentrationslager gegründet?
Na, die Besatzungspolitik der Deutschen ging einher mit Massenverhaftungen und die Gefängnisse waren überfüllt. Und nachdem auch die Region zu einem neu gebildeten Regierungsbezirk Katowice gehörte, sagte die deutsche Justiz, wir sind für grundlos Verhaftete nicht zuständig. Also wurde überlegt, ein Lager in der Art der staatlichen Konzentrationslager zu errichten. Und dann fiel die Wahl auf ein bisheriges Kasernengelände in der Nähe der Stadt Oświęcim, ein paar Kilometer entfernt. Und das war bei militärischer Nutzung für 1100 Mann und 800 Pferde. Und da beschloss die SS, ein KZ draus zu machen für zunächst 10.000 Gefangene. Und als die anfingen zu planen im Laufe des zweiten Halbjahres 1940, war das Vorhaben auf 30.000 Gefangene erweitert.
Also 30.000 Leute auf dem Platz, der eigentlich für 1.100 gedacht gewesen wäre.
Naja, mit Erweiterungen, die dann schon im Plan waren.
Okay. Ja. Jetzt ist es aber das eine, ein Konzentrationslager einzurichten, ein Gefangenenlager, eben auch nach Vorbild von solchen Lagern im Rest des Reiches, des Deutschen Reiches. Und das andere ist dann eben dort ein Vernichtungslager einzurichten. Und zwar das Vernichtungslager, das Synonym werden sollte für alle anderen, nämlich das in Auschwitz. Wie ist diese Entwicklung dann vonstatten gegangen?
Es gibt die Entscheidung, ein zweites Lager zu errichten. Das, was in Birkenau dann entstanden ist. Das ist das zweite Lager und das steht im Zusammenhang damit, dass einerseits die SS früh im Jahr 1941 dem IG Farben-Konzern, der im Osten der Stadt eine gigantische Baustelle für ein Chemiewerk errichtete, 10.000 KZ-Arbeiter zugesagt hatte und dafür dann die Erweiterung des Stammlagers machen wollte, auch das Baumaterial dann von IG Farben aus deren Kontingenten kriegte. Ja. Und im Westen des Lagers aber ein landwirtschaftliches Versuchsgut entstehen sollte und auch dafür brauchte man Arbeitskräfte. Deshalb das zweite Lager. Das heißt, wenn es um Vernichtung in Auschwitz-Birkenau geht, beginnt Vernichtung im Jahr 41 im Stammlager. Da wurden 10.000 sowjetische Kriegsgefangene auch in das Stammlager gepfercht, nicht versorgt und zu Tausenden umgebracht und in der Nähe von Birkenau verscharrt.
Heute sprechen wir ja aber, Sie haben es ja selbst gesagt, Frau Willems, im Zusammenhang von Auschwitz und Auschwitz-Birkenau eben oft auch vom Holocaust. Diese systematische Vernichtung der jüdischen Bevölkerung, wann beginnt das?
Die beginnt im Lager Auschwitz im Winter 1941-42, nämlich durch den Antransport von Juden, die in den Ghettos und Zwangsarbeiterlagern in der Umgebung, in dieser Industrieregion, nicht mehr arbeitsfähig waren. Das heißt, im Winter 41-42 gab es kleine Transporte von Hunderten Menschen, alten Leuten, Kranken, Kindern, die aus den Ghettos oder Zwangsarbeiterlagern in der Umgebung nach Auschwitz deportiert wurden und da ermordet wurden. Die Massendeportationen von Juden nach Auschwitz beginnen Ende März 1942. Nachdem die sowjetischen Kriegsgefangenen umgebracht waren, wurde ein Teil des Stammlagers zum Frauenlager. Und die ersten Deportationen waren arbeitsfähige jüdische Frauen aus der Slowakei. Und beim 10. Transport am 27. April 1942 waren ganze Familien in den Deportationszügen. Und da begannen die SS, ankommende Züge zu selektieren und alle, die nicht für Arbeit tauglich erschienen, direkt in der Gaskammer in Auschwitz I im Stammlager zu ermorden. Mehrere hundert. 27. April 1942. Und erst dann wurde das seit September 1941 im Bau befindliche Kriegsgefangenenlager Birkenau zu dem Ort, an den die Deportationszüge von Juden aus dem deutsch beherrschten Europa geleitet wurden. Und ein Vernichtungslager zu bauen, das heißt, das Barackenlager zu ergänzen mit Vorrichtungen zur sofortigen Vernichtung von Deportierten, die nicht ins Lager aufgenommen werden sollten, weil sie nicht arbeitsfähig erschienen. Diese Entscheidung fällt erst im September 1942, als das Rüstungsministerium der SS die nötigen Kontingente von Baumaterial im Wert von über 13 Millionen Reichsmark zusagt, sodass 4 Krematorien mit angeschlossenen Gaskammern auf dem Gelände in Birkenau gebaut werden konnten.
Wie viele Menschen, Frau Willems, nachdem dann ich sage jetzt mal ganz zynisch, die Grundlagen gelegt wurden, so wie Sie es eben beschrieben haben. Wie viele Menschen wurden insgesamt in Auschwitz und Birkenau umgebracht?
Mindestens 1,1 Millionen, möglicherweise auch 1,5 Millionen Menschen. Von den 1,1 Millionen Menschen, die in Auschwitz ermordet wurden, waren 900.000 diejenigen, die direkt aus den Deportationszügen heraus als nicht arbeitsfähig in den Gaskammern ermordet wurden.
Jetzt ist unser Ausgangspunkt heute die Befreiung von Auschwitz, Frau Willems, durch die Rote Armee dann am 27. Januar 1945. Das ist jetzt 80 Jahre her. Nach dem, was Sie eben beschrieben haben, was hat die Rote Armee damals vorgefunden, als sie dann Auschwitz befreit haben?
Die Rote Armee hat die von der SS bei der Evakuierung am 18. Januar 1945 zurückgelassenen, nicht mehr gehfähigen, kranken, sterbenden Gefangenen vorgefunden, etwa 7000. Sie hat mehr als 700 gestorbene Gefangene vorgefunden. Und die Rote Armee hat selbst bei den Kämpfen um Auschwitz 231 Mann verloren, davon 66 auf den drei Auschwitzer Lagergeländen. Also und die Todesmärsche zur Räumung des Lagers Auschwitz waren am 18. Januar 1945 mit noch 58.000 Gefangenen, von denen wahrscheinlich unterwegs noch 10.000 umgebracht worden sind auf dem Weg zu anderen Lagern und Außenlagern.
Historikerin Susanne Willems war das hier bei uns in Eine Stunde History. Auschwitz, die Geschichte des Vernichtungslagers, so heißt ihr Buch. Frau Willems, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Frau Willems hat uns jetzt eben erzählt, wie Auschwitz entstanden ist, was eigentlich vorher an diesem Ort geschah und was die Rote Armee dann am 27. Januar 1945 bei der Befreiung von Auschwitz vorgefunden hat. Nur müssen wir jetzt auch noch mal reinschauen in dieses Lager. Was ging vor hinter den Mauern des Vernichtungslagers? Und das besprechen wir mit Historiker Nikolaus Wachsmann. Grüße Sie, Herr Wachsmann.
Schönen guten Tag.
Was wir eben auf jeden Fall schon mal gelernt haben, Herr Wachsmann, ist, dass Auschwitz sich ja immer wieder sehr verändert hat, ne? Und auch bis zur Massenvernichtung vorher immer wieder anderen Zwecken gedient hat und hatte. Insofern wird sich auch das Leben im Lager immer wieder verändert haben, oder?
Ja, also es gab schon eine gewisse Routine. Ein Tag für die Gefangenen begann und endete meist auf den dreckigen Pritschen in den Baracken, in denen sie von der SS zusammengedrängt wurden. Die Gefangenen lagen hier auf allerengstem Raum zusammen, wurden gequält von Hunger, von Durst, Krankheit, Verletzungen und Ungeziefer. Sehr früh am Morgen wurden sie dann von diesen Pritschen getrieben, unter Schreien und Gewalt und hetzten zu den Latrinen, den verdreckten Latrinen. Dann bekamen sie meist etwas ungenießbaren Kaffee, Tee hieß das, aber es war fast untrinkbares Gebräu. Wasser zum Trinken oder zum Waschen gab es im Lager nur wenig, in Birkenau oft gar nicht. Danach mussten Gefangene dann zum Morgenappell, zum Zählappell. Die SS wollte ja immer sicherstellen, dass die Zahlen stimmten. Für die Gefangenen war das immer ein Ort der Gewalt. Und danach marschierten sie dann zur Sklavenarbeit. Und die Sklavenarbeit hat den großen Teil des Tages ausgemacht. Abends sind sie dann oder am Nachmittag zurück ins Lager, in die Baracken gekommen, nach einem weiteren Zählappell meist. Dann haben sie vielleicht ein ranziges Stück Brot bekommen. Es gibt in Auschwitz eine Bäckerei, die aufgebaut wird, die dieses Brot für das Lager backt. Und danach kam dann die qualvolle Nacht für die Gefangenen und dann wachten sie auf und ein neuer Tag voller neuer Torturen hat angefangen. Das war also so eine Art Routine, die es gab, aber diese Qual konnte natürlich jeden Tag, das war unberechenbar, durch weitere Schrecken, durch SS-Willkür, auch durch Willkür von Kapos unterbrochen werden. Also es gab jeden Tag Gewaltexzesse, es gab Unfälle. Es gab Krankheiten, Gefangene wurden auch zunehmend, besonders jüdische Gefangene, von den SS-Selektionen bedroht, bei denen die Gefangenen, die vermeintlich arbeitsunfähig waren für die Gaskammern oder andere Formen der Mordung ausgesondert wurden. Das heißt, das Lager war trotz dieser Routine, die es gab für einen Gefangenen, eine Gefangene, nie berechenbar. Niemand wusste überhaupt, ob er den nächsten Tag noch erleben würde oder nicht.
Sie haben ja gerade in diesem Tagesablauf beschrieben, Herr Wachsmann, dass ein Großteil der täglichen Zeit eben in die, Sie haben gesagt, Sklavenarbeit gesteckt wurde, dass die einen Großteil des Tages eingenommen hat. Was genau für Arbeiten mussten denn verrichtet werden von den Gefangenen?
Die SS in Auschwitz hat recht früh über dem Tor am Stammlager, aus dem viele der Gefangenen ausmarschieren mussten am Morgen und dann zurückmarschierten, den Spruch, den zynischen SS-Spruch Arbeit macht frei angebracht. Arbeit hat natürlich nicht frei gemacht. Stattdessen hat Arbeit Leiden gebracht und Krankheit und Verletzungen und Tod. Die Gefangenen wurden von Beginn an, von Juni 1940, als der erste große Transport mit polnischen politischen Gefangenen im Lager ankommt, im Bereich des Lagers und dann auch außerhalb zu Sklavenarbeit gezwungen. Wenn man sich die Arbeit im Lager selber anschaut, dann gehörte dazu, dass die Gefangenen die Infrastruktur selbst bauen oder zumindest ausbauen mussten. Das heißt, mussten die Städte ihres Leidens mit erschaffen. Im Stammlager selbst mussten sie viele neue Ziegelbaracken aufbauen. Birkenau entstand praktisch aus dem Nichts. Die Gefangenen mussten hier auf sumpfigen Boden Baracken, die meisten Holzbaracken, Pferdeställe, Baracken errichten. Sie mussten Kanäle ausschachten. Sie mussten auch die Krematorien und die Gaskammern dort dann aufbauen ab 1942. Gleichzeitig mussten Gefangene auch viele Dienste im Lager selbst verrichten, zum Beispiel als Kartoffelschäler in den Gefangenenküchen oder als Helfer im Krankenbau oder beim Sortieren des Eigentums von ermordeten Juden. Zum Teil hat die SS-Gefangene, wenn es keine Arbeit gab, auch, oder die Gefangenen in sogenannter Quarantäne waren, wurden die Gefangenen gezwungen, vollkommen sinnlose Arbeit zu verrichten, zum Beispiel schwere Steine von einem Ort zum anderen zu tragen, dann wieder zurück. Und diese Arbeit hat dann wirklich nur darauf abgezielt, die Gefangenen zu quälen. Es gab einige wenige Gefangene, die Glück hatten und eine Arbeit in SS-Büros gefunden haben. Das waren begehrte Posten, weil Gefangene dort weniger Gewalt erfahren haben und sie auch geschützt waren, zum Beispiel von Wind und Regen und Schnee. Nun gab es dazu auch viele Gefangene, die außerhalb des Lagerbereiches arbeiten mussten. Der erste Kommandant von Auschwitz, Rudolf Höss, hatte sehr ehrgeizige Pläne am Anfang, Auschwitz als eine Art Landwirtschaftslager auch für die deutsche Siedlung im Osten, wie es hieß, auszubauen. Und so mussten Tausende von Gefangenen auf Feldern in der Umgebung arbeiten, auf Höfen, auch in Gewächshäusern, wo unter anderem dann Gemüse für die SS-Familien angebaut wurde. Andere Gefangene wurden für SS-Betriebe in der Umgebung angestellt und wurden gezwungen, dort zu arbeiten, zum Beispiel bei der Herstellung von Möbeln oder auch bei lokalen Bauprojekten wie einer neuen Kläranlage in der Stadt Auschwitz. Mhm. Noch wichtiger war aber dann zunehmend die Sklavenarbeit für die deutsche Kriegswirtschaft. Und zu diesem Zweck hat die SS eine ganze Reihe von Außenlagern errichtet in der Umgebung von Auschwitz, einige auch viele Kilometer entfernt, zum Beispiel bei Kohlegruben, bei Steinbrüchen. Und das größte von diesen Außenlagern bestand in Monowitz. Das war einige Kilometer von Auschwitz entfernt. Das war ein Außenlager, was im Herbst 1942 eingerichtet wurde, obwohl die Gefangenen schon früher vor Ort arbeiten mussten dort. Das Lager hat einen Höchststand von über 10.000 Gefangenen täglich erreicht, der Großteil davon Juden. Und diese Gefangenen wurden gezwungen, beim Aufbau eines riesigen Fabrikgeländes dort mitzuarbeiten, wo für die IG Farben Treibstoff und Kautschuk produziert werden sollte.
Sie haben jetzt schon sehr häufig die SS angesprochen, Herr Wachsmann, und zwischendrin auch mal von Kapos gesprochen. Kapos sind, soweit ich weiß, eigentlich Inhaftierte gewesen des Konzentrationslagers, die denen dann aber auch so eine Art Wächter- oder Aufpasserfunktion übergeben wurde. Also wer waren eigentlich diejenigen, die in dieser fürchterlichen Orchestriertheit, wie Sie das eigentlich gerade beschrieben haben, die da das Sagen hatten?
Die SS hat schon in den Vorkriegslagern damit begonnen, einzelne Gefangene dazu einzusetzen, die anderen Gefangenen bei der Arbeit und auch in den Baracken selbst zu überwachen und auch zu disziplinieren. Und da hat sich oft der Begriff Kapo eingebürgert, der wurde damals auch schon verwendet. Das waren Gefangene, die oft eine gewisse Macht dann über ihre Mitgefangenen erreicht haben. Sie waren aber natürlich immer von der SS abhängig und jeder Kapo, der nicht die Mitgefangenen im Sinne der SS, also mit äußerster Gewalt und Brutalität behandelt hat, der lief Gefahr, wieder abgesetzt zu werden. Nun konnten aber die einzelnen Gefangenen, die als Kapos eingesetzt waren, ihre Möglichkeiten sehr verschieden ausnutzen. Es gab auch viele Kapos, die versucht haben, im Rahmen des Möglichen den anderen Gefangenen zu helfen. Mhm. Aber darüber stand immer und jederzeit, an jedem Tag, die SS-Wärter und die SS-Wächter, die ein offizielles und inoffizielles Sanktions- und Strafsystem im Lager einführten und durchsetzten.
Was es dann irgendwie perverserweise ja auch noch gab in Auschwitz-Birkenau, waren Orchester, beziehungsweise war ein Orchester. Was hat es mit diesem Orchester auf sich und zu welchen Anlässen hat es überhaupt gespielt?
Auch in anderen Konzentrationslagern gab es Gefangenenorchester, so auch in Auschwitz. Da gab es sogar verschiedene Orchester. Mhm. Unter anderem das einzige Frauenensemble in einem Konzentrationslager. Die Hauptaufgabe dieser Orchester bestand darin, dass sie beim Abmarsch und auch dann bei der Rückkehr der Häftlingskommandos das Tempo für diese Marschkolonnen vorgegeben haben. Die Gefangenen mussten ja immer in Fünferreihen aus- und einmarschieren. Aber sie konnten natürlich oft nur mit Mühe den Gleichschritt halten. Wenn es schlammig und dreckig war, was in Birkenau besonders oft der Fall war, blieben sie auch mit den Holzpantinen oft im Schlamm stecken. Und die Gefangenen haben oft diese deutsche Marschmusik, die da erklang, zu hassen gelernt. Darüber hinaus haben die Orchester auch Unterhaltungskonzerte geben müssen für SS-Angehörige und die Familien von diesen SS-Angehörigen, die nach Auschwitz gezogen sind. Die SS wollte sich das Leben vor Ort so angenehm wie möglich machen. Dazu gehörte Musik. Und so mussten die gefangenen Musiker regelmäßig am Sonntagnachmittag in der Nähe der großen Villa von Kommandant Höss spielen, oft mehrere Stunden lang. Das Repertoire bestand hier aus klassischer Musik, auch aus Unterhaltungsmusik, zum Beispiel Operetten wie Die lustige Witwe. Und dazu kam dann auch noch, dass die Orchester bei offiziellen Besuchen im Lager spielen mussten. Die gab es auch. So spielten sie zum Beispiel bei der Inspektion des Lagers durch den Reichsführer SS Heinrich Himmler im Juli 1942.
KL, so heißt eines der vielen Bücher von Nikolaus Wachsmann, die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Da könnt ihr, wenn ihr da tatsächlich noch tiefer einsteigen wollt, noch mehr erfahren, auch zur Geschichte von Auschwitz. Eben war er zu Gast hier bei uns in einer Stunde History. Herr Wachsmann, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Zwischen Tod und Vernichtung wurde in Auschwitz also auch Musik gemacht. Und das bedeutet ja erst einmal ganz banale Feststellung, dass es im Lager Instrumente gab. Und unter diesen Instrumenten waren eben auch einige Geigen der Hoffnung. Der israelische Geigenbauer Amnon Weinstein, der hatte es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Instrumente zu finden und zu sammeln, die in Konzentrationslagern, wie eben auch Auschwitz, tatsächlich genutzt wurden. Und vor allem hat er diese Instrumente dann auch wieder restauriert, sodass man auf ihnen wirklich wieder Musik machen konnte. Die Violins of Hope, diese Geigen der Hoffnung, so nannte er das Projekt. Und jetzt am 27. Januar 2025, also 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, kommen die Geigen der Hoffnung nach Berlin. Das ist eine ziemlich große Ehre und auch eine ziemlich große Verantwortung, oder Herr Jurowski?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem im Hinblick darauf, dass ist wahrscheinlich die erste oder eine der ersten Leihgaben dieser Instrumente seit dem Tod von Amnon Weinstein ist. Das Konzert wird sozusagen auch zu seinem Gedenken sein.
Mhm, denn Amnon Weinstein ist 2024 verstorben. Wladimir Jurowski, den ihr gerade hört, ist Chefdirigent des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin, das jetzt eben ein Konzert mit diesen Geigen der Hoffnung spielen darf. Wie ist es dazu gekommen, Herr Jurowski, dass die Geigen, ja man muss ja fast sagen, ausgerechnet nach Berlin kommen?
Naja, die Geigen sind ja schon ziemlich um die Welt gewesen und auch in Deutschland gab es schon mehrere Orchester, die mit ihnen Konzerte gestaltet haben. Mhm. Ich habe von ihnen natürlich auch schon früher gehört, aber dieser konkrete Vorschlag kam vom Komponisten Bertolt Türke, einem Meisterschüler von Hans-Werner Henze. Den habe ich vor einigen Jahren kennengelernt, als wir zu Ehren Hans-Werner Henzes ein Konzert in Berlin veranstaltet haben. Und er hat für uns eine Fassung eines frühen Stücks von Henze für ein Kammerensemble angefertigt. Mhm. Und nun kam Bertel zu mir und sagte, er möchte unbedingt für die Weinstein-Violine ein Stück schreiben. Und dann schoss mir sofort durch den Kopf das Datum 27. Januar, 80 Jahre Befreiung Konzentrationslager. Und ich habe dann gesagt, lass uns versuchen, die Philharmonie an dem Tag zu bekommen. Und die konnten wir glücklicherweise bekommen. Und so kam es dazu. Er wollte aber spezifisch ein Stück, ein Gedenkstück für diese Instrumente schreiben. Und er kennt die Biografie eines jeden Instruments in dieser Sammlung. Und er wollte von Anfang an auf die anderen Instrumente verzichten. Also es gibt keine Blasinstrumente, es gibt kein Schlagzeug. Es gibt nur diese 53 Violinen, eine Bratsche und ein Cello. Und dazu gibt es den Kammerchor. Und der Kammerchor erzählt die Geschichte dieser Instrumente. Und das ist insofern ein absolut einmaliges Stück, in dem einerseits die Instrumente selbst, andererseits die Menschen, die auf diesen Instrumenten früher spielten und denen diese Instrumente früher gehörten, im Mittelpunkt stehen.
Die Violinen der Hoffnung, die Violins of Hope, spielen in Berlin und Wladimir Jurowski ist Dirigent an diesem Abend. Danke fürs Gespräch, Herr Jurowski.
Danke Ihnen.
80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz kommen die Geigen der Hoffnung nach Berlin. Das ist hoffentlich ein Ausdruck davon, dass wir die Zeit genutzt haben, über die Vergangenheit nachzudenken und aus dieser Vergangenheit dann auch Gegenwart und Zukunft zu machen. Aber ist das so, Matthias? Machen wir das in ausreichendem Maße aus unserer Vergangenheit auch Gegenwart und Zukunft?
Naja, ich glaube, viele werden sagen, ja. Wir machen sogar zu viel und andere beklagen, es sei zu wenig über den Holocaust und die Quellen dieses menschenverachtenden Vernichtungsplans bekannt. Wo kam das her, dass man eine Gruppe von Menschen umbringen will? Woran kann man erkennen, dass es wieder derartige Vorstellungen gibt? Das sind nur zwei Fragen, die wir dringend besprechen müssen, weil es wieder Antisemitismus gibt, weil wieder Anschläge auf Synagogen verübt werden und weil es schon wieder Menschen gibt, die in den Juden den Quell allen Übels sehen.
Dabei ist übrigens immer noch viel von dem Antisemitismus am Leben, den wir hier in Europa schon seit dem Mittelalter erkennen und kennen, ne? Diese ewig gleichen alten antijüdischen, antisemitischen Erzählungen. Aber Matthias, es gibt auch moderne Komponenten, weil zum Beispiel auch der Nahostkonflikt mit hineinspielt.
Ja, dieser Nahostkonflikt hat einen großen Einfluss, aber wer mit Fingern auf Israel zeigt, die nach dem Terroranschlag der Hamas im Oktober 2023 mit harter und teilweise auch erschütternder Härte gegen die Feinde vorgeht, der muss den Beginn des Konfliktes mitbedenken. Israel wird seit 1948 von vielen seiner Nachbarn angegriffen und es hat sich verteidigt. Dabei hat es Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und Attacken gegen die Zivilbevölkerung gegeben. Man kann und man darf das kritisieren, weil es Kritik an der Regierung ist, am Regierungshandeln. Aber deswegen kann man eben nicht die Juden als ethnische oder religiöse Gruppe dafür verantwortlich machen, weil es ja auch in Israel heftige Kritik am eigenen Regierungschef gibt.
Jetzt haben wir eben drüber gesprochen, wie an den Holocaust erinnert wird, wie wir uns an den Holocaust erinnern. Und da kommt ja auch immer ein Wort ins Spiel, ein Begriff, auf den wir hier in Deutschland ja regelrecht stolz sind, denke ich manchmal, ne? Den wir gelegentlich sogar ins Ausland exportieren wollen, nämlich den Begriff Erinnerungskultur. Unsere Erinnerungskultur, über die sprechen wir jetzt mit Historiker Jan-Erik Schulte. Hallo, Herr Schulte.
Guten Tag, Herr Dichmann.
Denn Herr Schulte, Sie leiten die Gedenkstätte Hadamar in Hessen. Ich frage erstmal ganz blöd, was machen Sie da eigentlich? Was ist das für ein Ort?
Die Gedenkstätte Hadamar befindet sich an dem historischen Ort einer Tötungsanstalt des Nationalsozialismus, einer Tötungsanstalt der Euthanasie, also der Ermordung von psychisch erkrankten und behinderten Menschen. Das ist sozusagen der historische Hintergrund. Wir befinden uns an diesem Ort und der Ort ist eben eine Gedenkstätte, das heißt ein Ort, wo wir an die Menschen, die dort ermordet worden sind, erinnern. Vor allen Dingen ist die Gedenkstätte aber auch ein Ort der außerschulischen Bildung, der historisch-politischen Bildung. Das heißt, dorthin kommen Menschen, um sich zu informieren, was in der NS-Zeit passiert ist, dort vor Ort. Aber vor allen Dingen kommen auch Menschen an diesen Ort, um den Bezug zur Gegenwart herstellen zu können. Das heißt, vor allen Dingen Schülerinnen und Schüler, die in der Regel mit ihren Klassen zu uns kommen, erfahren nicht nur etwas über die Vergangenheit, sondern wir diskutieren darüber, wo in der Gegenwart möglicherweise ähnliche Tendenzen da sind, die wir aus der Vergangenheit schon kennen.
Und das ist Erinnerungskultur?
Das ist ein Teil von Erinnerungskultur. Ein, denke ich, wichtiger Teil, eben die Orte kennenzulernen, die Geschichte der Menschen kennenzulernen, die unter dem Nationalsozialismus gelitten haben. Und ganz, ganz wichtig, eben darüber nachzudenken, was das für heute bedeutet. Erinnerungskultur ist natürlich viel, viel mehr. Das sind nicht nur in Anführungszeichen die Gedenkstätten, sondern das ist unser gesamter gesellschaftlicher Umgang mit der Vergangenheit, bei uns natürlich vor allen Dingen auch der Vergangenheit der Verbrechen des Nationalsozialismus, wie sozusagen andere Institutionen damit umgehen, wie staatliche Stellen damit umgehen, welche Gedenktage und Gedenkorte es gibt, aber auch wie jeder Einzelne damit umgeht.
Die Befreiung von Auschwitz ist jetzt 80 Jahre her, Herr Schulte, und ist unser Ausgangspunkt heute auch hier in Eine Stunde History. Und in unserer allerersten Ausgabe damals ging es um die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Da wurden damals Bilder aus Auschwitz gezeigt, eigentlich erstmals gezeigt, wie Leichenberge mit dem Bagger weggeschaufelt wurden. Und der Prozess wurde im Radio übertragen. War das der Beginn unserer Erinnerungskultur?
Ich glaube, das ist nicht ganz einfach zu sagen. Sicherlich sind die Prozesse auch ein wichtiger Meilenstein der Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen, mit dem Holocaust und mit Auschwitz gewesen. Aber tatsächlich stand damals nicht die Verfolgung der europäischen Juden im Mittelpunkt und wurde auch jetzt von der deutschen Bevölkerung das auch nicht so wahrgenommen. Mhm. Das heißt, ja, wichtige Informationen wurden dort geliefert, aber man kann nicht sagen, dass seit dieser Zeit sich da diese Erinnerungskultur etabliert hätte oder auch nur das Verständnis dafür, welches zentrales Verbrechen der Holocaust oder das, was wir heute als Holocaust bezeichnen, gewesen ist.
Gibt es dafür aus Ihrer Sicht irgendeine Art Startschuss? Wann haben wir wirklich ernsthaft und auch in aller Bitterkeit, die das ja letztlich mit sich bringt, angefangen, damit uns auseinanderzusetzen?
Ich glaube, es gibt nicht so den einen Startschuss. Vielleicht gibt es einen, aber es gibt eigentlich eine längere Entwicklung der Auseinandersetzung. In der Bundesrepublik zunächst Verweigerung, zunächst die Vorstellung, dass eigentlich die meisten Deutschen auch Opfer des Nationalsozialismus waren, Opfer von Hitler waren, nichts dazu konnten, Opfer des alliierten Bombenkrieges waren. Und erst nach und nach hat zum Beispiel die Justiz angefangen, Verbrechen aufzuarbeiten, Täter vor Gericht zu stellen, Ende der 50er Jahre, in den 60er Jahren. Sicherlich ist der Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main, Mitte der 60er Jahre, ein wichtiger Markstein gewesen, dass sozusagen vor allen Dingen die Presse das aufgenommen hat, Auschwitz gleich das, was später bezeichnet worden ist, Holocaust. Aber ich glaube, dass, und ich glaube, da sind nicht nur meine Meinung, sondern dass viele Historiker, Kolleginnen und Kollegen der gleichen Meinung sind, dass eigentlich erst die Miniserie Holocaust Ende der 70er Jahre, 1979, den quasi sozusagen per Spielfilm den Charakter des Holocaust, dieser Massenvernichtung, in die Wohnzimmer der deutschen Bevölkerung gebracht hat. Und wir sehen eben, dass danach in den Jahren in den einzelnen Orten, in den Städten begonnen wird nachzufragen, ja, was ist denn vor Ort bei uns passiert? Ich glaube, das ist, wenn Sie sowas haben wollen wie ein Beginn der wirklich breiten Auseinandersetzung, dann könnte man ihn dorthin legen. Eben nicht Geschichtswissenschaft, auch nicht juristische Auseinandersetzung.
Sondern Popkultur.
Ja.
Mhm. Wenn ihr dazu noch mehr erfahren wollt, zu Holocaust, zu dieser Kurz- oder dieser Miniserie, haben wir auch schon mal eine Ausgabe, eine Stunde History gemacht, findet ihr in unserem Podcast-Feed. Ich habe mich vor einer Weile, Herr Schulte, mit Ihrem Kollegen Frank Trentmann unterhalten und der sagt, Auschwitz gehört heute zur deutschen Identität. Also man kann heute gar nicht deutsch sein, ohne sich irgendwie zu Auschwitz zu verhalten. Man muss dazu was sagen können, wenn man über sich dieses Prädikat deutsch tragen möchte. Können Sie dem was entnehmen?
Ich habe Schwierigkeiten immer mit dem Begriff Identität, okay, weil das ist sozusagen ein sehr, sehr weicher Begriff. Mhm. Aber dass Auschwitz als Synonym für den Holocaust, für die Vernichtung der europäischen Juden, Teil dessen ist, was wir als Deutsche, was wir in der deutschen Gesellschaft, womit wir uns beschäftigen permanent, womit wir auch sozusagen von außen angefragt werden und was eigentlich jeder sozusagen von der Schule bis sozusagen den Medien immer wieder mitbekommt, das würde ich auf jeden Fall zustimmen und dass man auch gerade im Ausland danach gefragt wird und dazu eine Meinung haben sollte, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Geschichte und es ist auch so ein wichtiger Bestandteil, weil ich glaube noch immer, dass wir daraus lernen können.
Mhm, dazu kommen wir jetzt. Unsere Erinnerungskultur, wie steht es denn eigentlich um die? Weil der Schulte, Auschwitz verpflichtet ja eigentlich, dem Antisemitismus eine Absage zu erteilen, aber ja, eigentlich auch dem Rassismus eine Absage zu erteilen, jeder Form von Diskriminierung und der Gewalt im Allgemeinen. Ich muss mich allerdings nicht lange umgucken und dann sehe ich all das auf den Straßen und auch in der Politik.
Ich denke, auf jeden Fall müssen wir erst einmal verstehen, dass so etwas wie Auschwitz nicht nur ein Symbol ist, ein Synonym, ein Begriff, sondern dass dahinter wirklich eine Geschichte steckt, eine Geschichte von Verfolgung, von Leid, von Massenverbrechen und von Aktionen von einzelnen Menschen. Mhm. Und auch von Ideen, die sozusagen weit über den Nationalsozialismus rausgehen, also bis ins 19. Jahrhundert und davor und natürlich heute auch noch immer da sind, diese Ideen. Das heißt sozusagen, es ist nicht nur einfach ein Schlagwort, sondern da steckt sehr, sehr viel hinter und ich als Historiker natürlich sozusagen setze mich damit auch im Detail auseinander und ich glaube, daraus können wir dann wirklich was lernen, wenn wir eben das nicht nur als Schlagwort begreifen, sondern sehen, warum Menschen dazu gekommen sind, andere Menschen auszugrenzen, zu verfolgen aber, und letztendlich zu ermorden.
Ja, Herr Schulte, aber lernen wir denn tatsächlich? Weil Antisemitismus, Rassismus, Gewalt sehe ich in unserer Lebensrealität.
Ich glaube, wir lernen zum Teil daraus. Wir haben sozusagen in der Bundesrepublik daraus gelernt, aber Sie haben absolut recht, wenn wir uns vielleicht die letzten 10 Jahre anschauen, dann wird ja gerade versucht, dieses Lernen aus der Geschichte zu verdrängen. Da wird ja gerade versucht, eben zu sagen, das hat nichts zu tun mit der deutschen Geschichte oder das ist nur ein kleiner Bestandteil der deutschen Geschichte. Und das heißt, es gibt tatsächlich so etwas wie eine Gegenbewegung. Und natürlich, jetzt merken wir immer stärker, dass nicht nur Gewalt gepredigt wird, sondern Gewalt umgesetzt wird. Und ja, da besteht eine große Gefahr und auch da können wir vielleicht Lehren aus der Geschichte ziehen, wenn wir an die Weimarer Republik denken. Ohne jetzt zu sagen, dass von dort eine klare Linie nach heute geht, aber wir merken doch, wie Gewalt in Sprache einzieht, wie das Sagbare in den letzten Jahren sozusagen weit ausgedehnt worden ist, etwas, was wir uns vor 10, 15 Jahren noch nicht vorstellen könnten. Also ja, wir können aus der Geschichte lernen und gerade vielleicht auch müssen wir jetzt daraus lernen und als jeder Einzelne dagegen sozusagen vorgehen, wenn eben sozusagen versucht wird, diese Geschichte wegzudrängen und zu sagen, das hat ja nichts mit uns zu tun. Doch, es hat sehr viel mit uns zu tun.
Das ist die Sache mit Erinnerungskultur, oder Herr Schulte? Wir können halt nicht leider irgendwann sagen, ja gut, reicht jetzt mit den Nazis, ich habe es oft genug gehört, ich habe es verstanden, sondern wir müssen es immer wieder hören und immer weiter dranbleiben.
Auf jeden Fall. Und wir müssen das immer wieder anders versuchen. Und wir müssen sozusagen mit jüngeren Menschen darüber reden, aber wir müssen auch mit den mittelalten Menschen darüber reden, die versuchen das ja gerade zu verdrängen, obwohl sie es in der Schule und woanders gehört haben. Ja, es ist ein permanenter Prozess. Und auch wir müssen darüber nachdenken, wie wir immer wieder neu darüber ins Gespräch kommen. Und was ich glaube, was ganz wichtig ist, es geht nicht darum, sozusagen von einer höheren Warte aufzuklären oder zu sagen, wie man denken muss, sondern es geht darum, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das erfahren wir tatsächlich in der Gedenkstätte Hadamar Tag für Tag, wenn wir gerade mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen, die wissen wollen, was passiert ist, aber die sozusagen auch dann den Transfer in die Gegenwart machen. Die sagen, Moment mal, Ausgrenzung erfahre ich ja selber. In-Group, Out-Group, ich gehöre dazu und nicht dazu. Mhm. Das ist doch das, was ich täglich erfahre. Und da beginnt es, glaube ich, darüber nachzudenken, dass das, was passiert ist im Holocaust, was im Nationalsozialismus passiert ist, nicht weiter weit weg ist, sondern dass es sozusagen auch Teil unserer Gegenwart ist.
Besucht Sie gern mal die Gedenkstätte Hadamar in Essen. Sie wird geleitet von Historiker Jan-Erik Schulte und der war eben zu Gast hier in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Schulte.
Vielen Dank, Herr Dichmann.
Der 27. Januar 1945, 80 Jahre, ist die Befreiung von Auschwitz jetzt her. Das ist kein Vogelschiss in der deutschen Geschichte, das habe ich vorhin schon mal gesagt. Wenn wir uns daran erinnern, dann leiden wir auch nicht an einem Schuldkult und Mahnmale sind keine Schandmale. Das sind natürlich alles Anspielungen auf Zitate bundesweit bekannter AfD-Politiker, wobei ich mal sagen würde, dass das alles nichts mit Politik zu tun hat. Auschwitz ist kein Gegenstand von Politik. Es ist nicht der Ort, um Wähler zu ködern. Auschwitz muss sich auch keine Neudeutungsvorstöße gefallen lassen, wie Götz Kubitschek das nennt. Es ist nicht mal moralisierend, sondern es ist einfach Fakt, dass da 1 Million Menschen umgebracht wurden, sogar mehr als das. Und alle, ihr alle, wir alle müssen sich entscheiden, wie sie sich dazu verhalten. Aber dann, Matthias, vor diese Wahl gestellt, ne, gibt es natürlich diejenigen, die sagen, naja, war ja eigentlich doch halb so wild. Oder war vielleicht auch alles ganz anders oder hat vielleicht gar nicht so stattgefunden, was dann übrigens ein Straftatbestand wäre.
Ja, und zwar deshalb ist das, glaube ich, so, weil sie es einfach nicht wahrhaben wollen, weil sie das als Nestbeschmutzung Deutschlands sehen, weil sie überzeugte Antisemiten oder Nazis sind, weil sie überhaupt alles, was nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs passiert ist, als Verschwörung gegen Deutschland erleben. Und dem, das muss ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist wirklich schwer beizukommen, weil diese Menschen in den Echokammern des Internets ihre sogenannten Informationen generieren und sie ein in sich geschlossenes Weltbild haben, das keine Gegeninformation zulässt. Aber davon mal abgesehen, ein sehr großer Teil der deutschen Gesellschaft hat sich über Jahrzehnte bemüht, die Vergangenheit zu verstehen und sie so auch in gewisser Weise zu verarbeiten, damit sie sich eben nicht wiederholt. Hoffentlich bleibt das auch in Zukunft so und wir haben es tatsächlich selbst in der Hand und können bei Wahlen das Kreuzchen an der richtigen Stelle machen.
Da kann ich nur noch zu sagen, egal wie die Lösungen der Zukunft aussehen mögen, ne, und egal welche ihr für richtig haltet, wer anfängt an den Fehlern der Vergangenheit rumzudoktern, der wird für die Zukunft sicher nichts im Angebot haben. Nächste Woche machen wir das alles ganz anders. Dann sprechen wir nämlich über 2 Frauen, die nur an die Zukunft gedacht haben. Die Volkswirtin Antonie Nopitsch und die Politikerin Elli Heuss-Knapp. Die beiden haben nämlich vor 75 Jahren das Müttergenesungswerk gegründet. Und darum geht's nächste Woche in 1 Stunde History. Danke, Matthias. Ich bin Markus Dichmann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.